Die folgenden Inhalte sollen nicht als Anleitung zum Drogenkonsum verstanden werden oder motivieren. Sie sollen euch zur Selbstreflexion anregen und dienen zur Informationsgewinnung und Weitergabe.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zur 6. Folge des Mindzone-Podcasts Sauber drauf. Heute begeben wir uns auf eine Zeitreise durch die Münchner Techno- und Elektroszene und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, David Süß. Hallo David, grüß dich.
Hallo Patrick und auch hallo an alle, die zuhören.
Ja, schön. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, uns hier Rede und Antwort zu stehen und deine Expertise zu teilen. Du bist lange in München, bist seit jeher auch sozial eingestellt und hast damals eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht und hast dich dann dazu entschieden, Kulturveranstaltungen zu organisieren, einfach weil du Spaß hattest, so wie ich das rausgelesen habe, und bist auch seit langem Politik interessiert und sitzt auch seit 2020 im Stadtrat München für die Grünen und setzt dich dort für Kulturschaffende und die Szene in München ein. Du setzt dich auch zu Themen bezüglich Wohnraum, dass das faire abläuft und der Energiewende ein, was ich absolut cool finde. Und ja, hast auf jeden Fall damals in der Anfangszeit so, wo die Partyszene hier so aufgeblüht ist, was elektronische Musik angeht, sehr viel auf die Beine gestellt und mit auf den Weg gebracht und hast unter anderem das Ultraschall in Riem eröffnet. Und daraus ist dann eben Rote Sonne und Harry Klein auch noch entstanden. Und da möchte ich mit dir drüber sprechen erstmal. Also wir begeben uns heute auf eine Zeitreise. Das heißt, wir fangen erstmal so in dieser Ultraschallzeit an, 1994 ungefähr, gehen dann weiter in die Zeit, wo Rote Sonne und Harry Klein entstanden sind, wo sich das dann gewandelt hat, und sprechen dann über die Zeit heute und werden auch noch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft geben. So, meine erste Frage. Warum hast du dich in deinem Leben für München entschieden und nicht für Berlin?
Ja, also du sprichst was an. Ich habe tatsächlich in Berlin mal Probe gewohnt. Das war Ende der 80er Jahre. Ich komme aus Fürstenfeldbruck, also bin in der Nähe von München aufgewachsen. Vielleicht so als Vorstellung, Fürstenfeldbruck war damals fast abgeschnitten von München. Also die S-Bahn hat einen 40-Minuten-Takt gehabt. Also es war schon schwer, nach München reinzukommen. Und ich habe mich immer für Musik schon interessiert, bin gerne auf Konzerte gegangen, sagen wir so Punk-Indie-Sound, um den zu hören. Also die Theaterfabrik war so, die Alabama-Halle-Theaterfabrik, das waren so Orte, an die ich gegangen bin. Da habe ich aber noch nicht mal die Zugaben hören können, weil wir sonst mit der S-Bahn nicht mehr nach Fürstenfeldbruck gekommen sind, also durch den 40-Minuten-Takt. Wir sind gelegentlich dann mit einer anderen S-Bahn, mit der S3, dann so Richtung Maisach gefahren, in Esting ausgestiegen und haben dann so 4 Kilometer zu Fuß noch nach Hause gehen müssen, so mal im Vergleich zu heute. Und da war Berlin, das damals ja noch geteilt war. Dort hat man ja auch keinen Wehrdienst leisten müssen, war das schon so ein Eldorado, wo Menschen, die ein bisschen anders gedacht haben, einfach hingegangen sind, ja, weil sie es nicht ausgehalten haben, weil sie es zu eng gefunden haben. Oder nimm zum Beispiel Bayern und München. Wir hatten einen Kreisverwaltungsreferenten, Peter Gauweiler, der wollte HIV-Kranke oder sag mal, um halt die Ausbreitung von AIDS, also nochmal eine andere Pandemie, ja, die wir auch schon gehabt haben, der wollte da Zwangstests machen, und ganz speziell eigentlich in der schwulen Szene. Also du musst auch sehen, dass gerade aus der Szene viele aus München geflohen sind. Und so war viel Kreativität, viel bunte Leute waren einfach in Berlin. Und dann habe ich mir gedacht, was will ich dann in diesem München? Und habe mir Berlin angeschaut und war dort hoffnungslos überfordert. Also ich habe dann gemerkt, es ist nicht immer so das, was dich anzieht, was vielleicht toll wäre, das mag da sein. Aber das, was für uns spannend ist, das, was mein Leben ist, ist der Kontakt zu anderen Menschen und zu meinen Freunden, Freundinnen. Und die waren eben doch noch alle in Fürstenfeldbruck in München. Und ich habe mich dann da so fremd gefühlt, dass ich zurück nach München gegangen bin und das bis heute nicht bereut habe. Vielleicht, manchmal denke ich mir, ein bisschen mehr von der Welt gesehen zu haben, das bringt ja auch einen Input so, ja. Also das vermisse ich manchmal. Aber ansonsten bin ich wirklich glücklich, dass ich hier geblieben bin.
Ja, wir auch. Du hast ja auf jeden Fall deine Aufgabe hier in München dann gefunden und hast das sagenumwobene Ultraschall mitgegründet, gemeinsam mit dem Upstart und der eben jetzt die rote Sonne noch macht. Und ja, also wir haben dir auf jeden Fall sehr viel zu verdanken. Ich war damals nicht dabei, ich bin leider etwas zu jung, aber zum Beispiel meine Brüder oder hier meine Chefin Sonja, die kennen alle das Ultraschall noch und auch wo es dann in den Optimolwerken war, wo es dann umgezogen ist. Und das muss auf jeden Fall ziemlich cool gewesen sein und heiß hergegangen sein dort. Und jetzt so zum Einstieg nochmal, welchen Bezug hattest du denn damals zu Mindzone? Da gab es ja Mindzone schon, also Mindzone wurde ja 1996 gegründet, das Ultraschall wurde 1994 gegründet. Wir haben ja dann gleich die Möglichkeit gehabt durch dich, weil du da ja sehr offen warst und wir haben dir auf jeden Fall sehr viel zu verdanken, haben wir die Möglichkeit gehabt, da eben ja, unseren Infostand aufzubauen und genau, welchen Bezug hattest du so zu uns?
Also der Bezug ist schon für mich in Berlin entstanden. Du musst es so sehen, ich habe angefangen, mich mit Techno zu beschäftigen, einfach als DJ 1992. Wir haben dann auch monatliche Partys gemacht, die Ultra World, aus der ist dann das Ultraschall entstanden, war die Dolle Zenker noch dabei, die heute auch in der Roten Sonne ist und mein Freund Rainer, der dann zum Ultraschall ausgestiegen ist, mit dem habe ich mir zum Beispiel Plattenspieler geteilt. Er hat sich eingekauft, ich habe mir einen gekauft und wir haben dann immer zusammen aufgelegt und das vielleicht so, weil du das am Anfang so gesagt hast, ich hätte das gemacht einfach so aus einem Spaß raus, das war es nicht nur, sondern mir hat auch was gefehlt. Also wir wollten die Musik hier in München haben und die Partys, die wir gern gehabt hätten, die hat es nicht gegeben. Und deswegen haben wir es selber machen müssen. Deswegen hatten wir dann die Ultra World und dann auch das Ultraschall. Das hat, also das ist die erste Zwischennutzung in München, sagen wir in so einem industriellen Flair, die nur Techno gemacht hat. Also du musst auch, also ich habe ja vorhin schon mal erzählt, also vielleicht auch das für die, die zuhören, die vielleicht ein Stück jünger sind, es hat diese Clubszene nicht gegeben. Also wir hatten ein, zwei Clubs, die Techno gespielt haben. Im Babalu war es aber so, wir hatten eine Sperrzeit, da war um 4 Uhr in der Früh Schluss. Da hat man so nicht feiern können. Ja, da hat es zwar nochmal eine After-Hour gegeben, aber auch da muss man sagen, das war eher so eine Disco-Disco. Ja, so wie man sich halt das vielleicht aus einem Derek gut vorstellen kann, wie so eine Disco ausschaut. Und wir wollten das anders. Also wir wollten das ein Stück weit, wie es in Berlin ist, eine deutlich offenere Szene. Und in Berlin habe ich kennengelernt auch schon 92 Eve and Rave, die dort auf den Partys waren, die dort, ich habe ja vorhin über AIDS schon gesprochen, die dort zum Beispiel Kondome verteilt haben, die dort aber auch schon aufgeklärt haben über Partydrogen. Und was ich spannend gefunden habe, halt dann wirklich auch von A bis Z, ja, also von Alkohol bis, weiß ich nicht, ja, was es mit Z gibt, fällt mir gerade nicht ein, aber also sehr umfassend, das habe ich einen ganz spannenden Ansatz gefunden und den es in München so nicht gegeben hat, ich glaube, das, und dann ist eben die Sonja, die Gast war im Ultraschall, also die ich über einen DJ und, also du man hat sich gekannt einfach, ja, du musst dir da so Klicken vorstellen, die alle in Kontakt waren miteinander, die Szene war nicht so groß. Der Franz und die Sonja waren halt im Ultraschall zu Gast und die Sonja hat mich dann drauf angesprochen und spannenderweise, also wenn du sagst, 96 war die Gründung, wir hatten das Ultraschall 96 in Riem noch, hat sogar eine Eröffnungsveranstaltung gegeben im Wappensaal in Riem. Der Wappensaal steht heute noch und da war eine bayerische Staatsministerin für Gesundheit auch mit dabei. Ich glaube, das war die Frau Stamm, wenn ich es richtig erinnere. Da müsstest du die Sonja fragen. Mhm. Und dann wurde Mindzone ganz öffentlich in Riem auch der Öffentlichkeit vorgestellt. Und das haben wir, glaube ich, einfach mit ermöglichen können, ja, weil wir damals dann beim Wolfgang Nöth und in Riem einfach auch mit nachgefragt haben und das mit unterstützt haben. Und dann war für uns natürlich klar, wir hätten ja die Expertise gar nicht gehabt, die Gäste zu informieren, ja. Und meine ersten Partys waren so, da war ich völlig nüchtern, ja, weil ich hätte sonst die Zeit gar nicht durchtanzen können, so, ja. Also es ist ja wie, wenn du heute Sport machst, das geht natürlich immer am besten, wenn du clean bist. Ausgeschlafen, clean und dann kannst du halt auch mal die 3-4 Stunden tanzen, also was wir so gemacht haben, ja. Und Aber es war mir völlig klar, dass einfach Drogen genutzt, gebraucht werden. Weil ja ein Teil davon illegal ist, war es extrem schwierig, Informationen darüber zu kriegen. Also ein Internet, so wie heute, hat es ja auch nicht gegeben. Und deswegen war das natürlich eine super schlaue Idee, das dann schon anzubieten und dann eben auch in einem Setting wie im Club, wo ein Vertrauensverhältnis dann da ist, ja, wenn dann die Peers da sind, die also im selben Alter sind, ja, und die jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen, das war einfach eine gute Idee und da haben wir uns gedacht, okay, wenn wir in Bayern sowas unterstützen können, hurra, dann sind wir mit dabei.
Mhm, vielen Dank. Ja, Stichwort Wolfgang Nöth, der ist ja leider Anfang diesen Jahres gestorben. Und er war auf jeden Fall, was man liest, ich habe ihn selber nicht kennengelernt, ein sehr aufgeschlossener Mensch, der wirklich die Szene gefördert hat und der auch einfach mal ein Risiko eingegangen ist und da wirklich bei jungen, kreativen Leuten einfach das Potenzial gefördert hat. Was würdest du denn sagen, du hast ihn ja kennengelernt, was man so von seinem Lebensgeist mitnehmen sollte oder kann?
Also schon auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist im Unternehmertum immer so, dass du auch mal was riskieren musst, um was zu machen. Was ich mitnehme, aber auch, also das nicht als Kritik am Wolfgang, sondern an den Zuständen, das Risiko sollte nicht zu groß sein. Ja, das heißt, wenn wir einmal scheitern, dass man dann nicht weg ist vom Fenster. Ja, also wenn du hier eine Privatinsolvenz hast, die geht, glaube ich, 7 Jahre. Das ist natürlich absurd. Also wer tut sich das an? Ja, und das ist schade, dass es damals halt wirklich nur einen gegeben hat, der so krass war, in diese Richtung zu gehen. Also natürlich hat es andere Unternehmungen auch gegeben, werden viele Firmen gegründet. Aber was so sehr in Richtung auch Subkultur, Popkultur geht, da war der Wolfgang der Einzige, der es in diesem Umfang gemacht hat. Und der hat sehr, sehr viel angestoßen, und zwar so viel angestoßen, dass so viel draus gewachsen ist. Also ich habe ja gerade, also wie ich gesagt habe, mein Song gibt es ja auch. Es gibt aber auch ganz andere Sachen. Also wir haben, jetzt wird gerade die Stelle, also die Fachstelle für nächtliches Feiern besetzt. Bei der Stadt, sagen wir, unsere HörerInnen werden es vielleicht kennen als NachtbürgermeisterIn in anderen Städten. Diese Stelle wird es jetzt bei der Stadt geben und das ist natürlich in der Entwicklung ist das aus dem, was der Wolfgang mit angestoßen hat, entstanden. Und deswegen, glaube ich, sind wir heute in einer ganz anderen Zeit. Also wir brauchen heute, Gott sei Dank, nicht mehr die so ein krasses Risiko eingehen. Also du musst vielleicht nochmal als Beispiel Riem, ein ganzer Flughafen. Also da waren 4 Hallen, es war das Ultraschall noch dazu, es waren Freiflächen dazu, es war ein Flohmarkt mit dazu. Das Ganze für 3 Jahre auszurüsten, dass es tauglich ist, also mit der ganzen Technik, also Tonanlagen, Licht, Notausgänge waren in dem Flughafen oft da, deswegen war, es war ja für Menschen gebaut, deswegen war das einfach, da Menschen reinzulassen, aber es war trotzdem auch so, dass natürlich vom Brandschutz was gemacht werden hat und das hat der Wolfgang, dieses Risiko, dieses finanzielle Risiko, das hat der damals einfach übernommen und dann eigentlich noch mal mehr beim Umzug dann in Kunstpark Ost, also wo dann tatsächlich auch noch mal Ateliers, Arbeitsstätten so dazugekommen sind, zu günstigen Preisen, wo die Clubs mit ihren Mieten die zum Teil mitfinanziert haben und wo wirklich ein eigener Stadtteil, ein kreativer Stadtteil entstanden ist. Klar, manche haben damals auch schon gesagt, das ist der Kommerzpark Ost, aber ich denke immer noch, es war der Kunstpark Ost, weil wir einfach halt natürlich auch in einer Welt sind, in der die Kunst, von der wir sprechen, also jetzt nimm zum Beispiel auch Techno, also das ist ganz klar Kunst, das ist Nachkultur. Absolut. Aber wir haben keine andere Möglichkeit, als das Ganze kommerziell zu betreiben, weil sonst wird es gar nicht stattfinden. Ja, wir müssen einfach Eintritt nehmen, um die KünstlerInnen bezahlen zu können, um die Mieten bezahlen zu können. Und genauso hat der Wolfgang das auch gesehen. Und da ist er irre Risiken eingegangen. Und ich bin froh, dass das heute die Leute vielleicht nicht mehr so machen müssen. Ja, und vielleicht gäbe es aber auch die Freiräume gar nicht mehr. Also ich sehe mich dann vielleicht schon mal der nächste Gedanke. Es ist eine große Aufgabe der Stadt zu schauen, wo sind diese Freiräume und wenn ich jetzt auch an neue Stadtteile denke, wo kann ich diese Freiräume von Anfang an mit einplanen?
Okay. Jetzt möchte ich mal ein bisschen drauf eingehen, welche DJs es so gab, weil ich bin nämlich auch DJ als Hobby und interessiert mich natürlich. Also ich habe herausgefunden, dass Monika Kruse, DJ Hell, da auf jeden Fall von Anfang an mit dabei waren. Richard Barz ist dann mit euch groß geworden sozusagen. Und Tobi Neumann hat dann später den grünen Raum mit einem Konzept bespielt. Wie war es denn für dich, mit so ja, bekannten, kreativen, interessanten Menschen zu arbeiten?
Genau, also du hast jetzt mal die MünchnerInnen angesprochen. Also, auch da gibt es ja noch etliche dazu, die Electric Indigo, die Aroma. Also wirklich ein großer Haufen. Ja, das hat einfach super Spaß gemacht, ja, weil wir voneinander gelernt haben. Spannend war aber dann auch, wenn die anderen dazu gekommen sind, das war ja schon immer so ein Upstart sein Ding, weltweit die DJs einzuladen. Und dann, also ich erinnere mich, der Jeff Mills war bei uns 93 und hat da gerade den 30. Geburtstag gehabt. Wir haben ihm dann einen Kuchen gemacht, Schokoladenkuchen, eigentlich so eine Sachertorte als Schallplatte mit Rillen drin und Underground Resistance drauf. Also als ich auf die getroffen bin, habe ich aufgehört aufzulegen, weil ich so ehrfurchtsvoll und demütig war, dass ich mich geschämt habe mit meinen Skills und meinen paar Platten.
Ist da ein herausragendes Beispiel. Ja.
Mit denen aufzulegen, dann habe ich mir gedacht, ich konzentriere mich lieber auf das, was ich besser kann, nämlich einfach... Ja, wie habe ich immer gesagt, blöd rumstehen, die Leute von der Arbeit abhalten und dumm daherreden, so ungefähr. Genau. Ja, also das, aber also es hat sich da nicht viel geändert. Also das finde ich auch ein was Bemerkenswertes an der Technomusik, dass wir nicht einen Star-Kult geschaffen haben, indem wir uns nicht oder die meisten sich einfach nicht noch persönlich kennen und füreinander ansprechbar sind und ganz normale Menschen geblieben sind. Mhm. Ja, also gibt natürlich immer wieder mal so Ausreißer, wo man sich einfach wundert, was da auf dem Rider steht. Aber ich glaube, damals haben sich einfach so Freundschaften und so ein soziales, normales Miteinander auch rausgebildet, das bis heute anhält. Und das hat irre Spaß gemacht.
Und ihr habt euch ja damals auf jeden Fall auch so dafür eingesetzt, dass die nicht so kommerzielle Musik auch gespielt wird, so im Ultraschall. War das einfach so, weil ihr da eine Nische suchen wolltet oder war das einfach die Musik, die euch gefallen hat?
Es war die Musik, die uns gefallen hat, die wir aber auch unterstützen wollten. Also weil es schon darum gegangen ist, ein Stück weit vom Mainstream weg zu sein. Also das ist ja auch eine Haltung. Also ich meine, ihr macht ja so eine Art Sozialarbeit. Du weißt ja, wie junge Menschen so untereinander sind, wie die sich so finden. Und das war uns schon wichtig, das Angebot auch für den Teil zu haben, die sich sonst nicht wiederfinden. Und es hat ja auch dort genug gegeben, die das hören wollten. Und das Angebot wollten wir schaffen, aber natürlich auch aus uns heraus, weil es uns Spaß gemacht hat. Ja? Aber wir hatten natürlich auch immer wieder bei uns die Diskussion, also nimm den Upstart, der, was jetzt Musik angeht, wirklich ein extremer Freigeist ist. Ja? Also der sieht das fast nicht wirtschaftlich und dann wirklich so weit, dass wir wirklich die Diskussion haben müssen, können wir das bei uns im Club machen, ja, oder können wir es einfach dann nicht bezahlen, weil uns dann die Leute auch wegbleiben. Also das muss man natürlich schon sehen. Das finde ich auch die Schwierigkeit an der Kommerzialisierung. Also wir haben das immer gerne gemacht. Also ich habe da kein Problem gehabt, einen Eintrittspreis zu verlangen. Aber die Schwierigkeit ist, dass es halt an einem bestimmten Punkt dich auch einengen kann, wenn einfach zu wenig Leute kommen und du den finanziellen Druck hast und du also dann eben beides denken musst. Also wie bleibe ich auch wirtschaftlich erfolgreich und nicht nur, was möchte ich auch noch alles ausprobieren. Aber ich glaube, im Ultraschall, wir hatten eine so günstige Miete und so viel Platz, dass wir es da sehr gut umsetzen haben können. Heute ist das Ganze doch deutlich schwieriger, weil die Clubs viel kleiner sind, die Mieten sehr viel höher sind. Da musst du wirklich schauen, dass jeder Abend gut funktioniert.
Dann würdest du sagen, dass die Kommerzialisierung der Technomusik oder der Veranstaltung auf jeden Fall fortgeschritten ist?
Der wirtschaftliche Druck ist fortgeschritten, einfach weil es diese Freiräume weniger gibt. Wenn du einen Laden in der Stadt hast, der eben nicht groß ist, weil die Mieten teurer sind und wo du aber auch die Mieten wirklich regelmäßig überweisen musst, weil du sonst rausfliegst, darüber, glaube ich, wird dann die Musik entschieden, weil du einfach immer genug Gäste haben musst. Und da wäre tatsächlich auch eine Handlungsmöglichkeit. Also es gibt aber auch welche, also nimm jetzt mal die Kollektive, die einfach draußen was machen, die vielleicht so einen Druck nicht haben, die sich dem Druck auch ein Stück weit entziehen, indem sie die Veranstaltungen nicht anmelden. Da passieren natürlich dann auch wieder spannende Sachen. Also das sind dann so Ausweichbewegungen, ja, aber die natürlich sehr, sehr spannend sind.
Absolut, da haben wir auch ein paar im Team und in der vierten Folge habe ich auch zum Beispiel Anna und Wilef von jeweils Bushbash-Kollektiv und Feta Records-Kollektiv und die Alicia vom Wut-Kollektiv auch interviewt. Also da könnt ihr das auch nochmal nachhören, wenn euch das interessiert, da ein bisschen tiefer reinzugehen. Jetzt wollte ich noch mal ein bisschen auf die Szene damals eingehen. Wie war denn die Szene? Du hast gesagt, man hat sich so gekannt. Waren das alles nur junge Leute? Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man nicht dabei war? Auch so ein bisschen in Bezug auf heute, so vielleicht die Heterogenität der Szene. War das damals auch schon so, dass wirklich aus allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen die Menschen Techno gehört haben und gemeinsam gefeiert haben?
Ja, habe ich so empfunden. Klar, heute wird sehr viel mehr über Diversität gesprochen. Selbstverständlich war die Szene nicht bis ins Letzte divers. Also das sicher nicht. Es hat schon Ausschlusskriterien gegeben. Du musst sehen, wir hatten in München eine ganz andere Zahl, was zum Beispiel jetzt Flüchtlinge angeht. Also es ist, und München war einfach jetzt auch schon mal vom Ausschauen anders. Also ich würde schon denken, es war schon ein Teil, so das, was wir als heute also als die weiße Bevölkerung sehen würden. Da dann aber natürlich schon, also jetzt von den sexuellen Interessen her und auch vom Alter, da dann schon wieder divers. Mhm. Wobei man sagen muss, dass auch die schwule Szene in München und vielleicht dann die lesbische Szene von Riem eher ferngehalten hat. Also weil das waren jetzt vielleicht nicht die Safe Spaces, in die du unbedingt hinfahren wolltest. Und es war vielleicht auch noch nicht so miteinander verwoben, sondern die sind schon noch lieber im Glockenbachviertel geblieben. Das war sogar im Harry Klein noch. Also wir haben auch im Harry Klein versucht, mit Disco Arsch eine schwule Veranstaltung, eine rein schwule Veranstaltung zu machen. Auch die hat nicht gut funktioniert. Das war dann tatsächlich erst im Harry Klein, als wir dann mit Gary Klein sehr nah am Gärtnerplatzviertel waren, hat es dann sehr gut funktioniert. Und ich verstehe schon, dass es da Bedenken gegeben hat, jetzt auch aus diesen Szenen raus zu sehr in so eine ganz offene Szene zu gehen, einfach aus der Befürchtung raus, kann ich mich dort zeigen, bin ich dort sicher, wenn ich dort mit einem anderen Typ, mit einer anderen Frau, egal mit wem knutsch oder nur Arm in Arm, Hand in Hand stehe, bin ich da nicht vielleicht auch gefährdet. Also das könnte ein Teil gewesen sein, ohne dass ich jetzt selber das bis ins Letzte durchblickt habe, warum die da nicht hingefahren sind. Also da wäre tatsächlich schon auch mehr Diversität möglich gewesen. Also in Berlin war das schon ganz anders. Also in Berlin musst du dir vorstellen, im Planet, als ich da das erste Mal rein wollte, bin ich mit dem Pepe, einem Freund von mir, sind wir da hingegangen. Wir sind dann eine halbe Stunde vor der Tür gestanden. Und nach einer halben Stunde hat der Türsteher so Mitleid gehabt, dass er dann doch mit uns gesprochen hat und einfach gesagt hat, it's a waste of time. Und dann sind wir halt wieder gegangen. Also da war einfach mal, würde ich mal sagen, zu 95% waren da Schwule drin und die wollten uns einfach da nicht drin haben, um halt diesen Safe Space da nicht zu stören. Das war in München natürlich beileibe nicht so. So war das Ultraschall nicht.
Ja, ist ja heute auch noch so, würde ich mal sagen. Also ich habe das in Berlin auch so erlebt, dass es wirklich spezifischere Clubs gibt als in München einfach. Vielleicht auch einfach, weil die Stadt natürlich größer ist und weil dort die Kulturförderung nochmal anders von Seiten der Stadt zustatten geht. Und
Also da würde ich kurz einhaken. Ich glaube gar nicht, dass es die Kulturförderung der Stadt ist. Ich glaube, das ist gar nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass nach dem Mauerfall einfach sehr viel Freifläche da war, also Freiräume, die sich die Leute angeeignet haben. Also das ist eines. Und das andere ist, dass schon in den 80er Jahren und dann auch als die Mauer gefallen ist, da hat es fast 140 besetzte Häuser gegeben, also irre Freiräume. Mhm. Und ich habe ja beschrieben, wie eng München war, und das war nicht nur in München so, das war wahrscheinlich in Stuttgart genauso und in Tübingen und sonst wo. Und Berlin die Leute schon auch angezogen hat durch diese Freiräume und wir viele, viele spannende Menschen hier in München verloren haben. Und ich glaube schon, wir könnten ähnlich spannende Szenen in München haben, wenn nicht die Leute alle, ich nenne es einfach mal, geflohen wären. Ja? Ja. Also das war schon so eine innerdeutsche Flüchtlingswelle.
Mhm. Du bist Vorsitzender des VDMK, dem Verband der Münchner Kulturveranstalter. Also du setzt dich quasi wirklich für die Szene immer noch ein. Und was ist denn eure Mission bei diesem Verband? Weil viele kennen es vielleicht nicht.
Ja, also gegründet 96 auch, spannenderweise, wie Mainzaun. Damals wurde noch sehr viel mit Plakaten geworben, die einfach auch über wild in der Stadt gehängt waren. Also die Milchbar zum Beispiel ist aus sowas entstanden. Also der Flo und der Jack, die waren Plakatiererteam, die zum Beispiel für Wolfgang in der Stadt plakatiert haben. Und das Ganze ist damals dann an die DSM, an Ströer übergeben worden. Und das hat man dann gemerkt, wir müssen uns zusammentun, also ein Interessenverband, um eben weiterhin günstig plakatieren zu können, um weiter die Werbung machen zu können. So ist das entstanden. Das zweite große Thema, das es gegeben hat, war so 2011, als die Polizei hauptsächlich gerade in der Innenstadt mobil gemacht hat, um, wie ich finde, damals, also ich glaube, ein Ansinnen hätte schon sein können, die Sperrzeit wieder einzuführen in der Innenstadt. Mhm. Sie haben das begründet mit einer Zunahme von Roheitsdelikten, also Gewalt, aber auch Drogengebrauch in den Clubs. Und ich glaube, deren Idee war einfach, wenn man das nachts einfach da wieder zumacht, dann haben sie die Arbeit nicht. Und vielleicht auch falsch aufgezogen, wie ich finde, weil ich glaube, dann bräuchten sie halt mehr Personal, ja. Weil das ist ja was die Leute einfach machen wollen, wenn sie nicht genug haben, dass sie da nachts halt dann auch präsent sein können. Da haben wir uns eingesetzt und haben uns auch zusammengetan und haben auch wirklich, finde ich, sehr spannende Diskussionen dann auch mit der Stadt gehabt. Und wir hatten damals einen Kreisverwaltungsreferenten Blume Bayerle, der sehr daran interessiert war, dass die Sperrzeit weiter aufgehoben bleibt und dass die Clubs auch weiter bestehen können. Und so hat sich so ein Gesprächskreis gebildet, eben der VDMK, die Stadt und die Polizei. Und dazugekommen ist dann zum Beispiel noch Kontrops mit dem Streetwork. Mhm. Und daraus entstanden ist eben das Streetwork an der Partymeile. Mhm. Gemeinsame Aktionen. Die Clubs haben auch gesagt, man würde ein gemeinsames Hausverbot machen. Also das haben wir festgestellt, das können wir einfach aus organisatorischen Gründen nicht machen. Aber es gibt von Seiten der Stadt schon, die können Betretungsverbote aussprechen für den Bereich der Feierbanane, ja. So wie es auf der Wiesn auch gemacht wird. Also sag mal, wenn du dort übertrieben gewalttätig aufgefallen bist, dann kann dir für ein Jahr verboten werden, dass du nachts dich dort aufhältst. Und das Spannende ist, es sind noch keine Übertretungen festgestellt worden. Also es sind schon Sachen, die funktionieren. Und ich glaube, so haben wir miteinander entwickelt, was können alle machen, dass so ein Partyleben in der Stadt auch funktioniert, sich gegenseitig kennengelernt, auch Vertrauen geschafft. Ich glaube, es war extrem wichtig für die Polizei, nicht mit den einzelnen Betreibern, Betreiberinnen zu sprechen, sondern auch über einen Verband, konstituiert, welche zu haben, die auch immer bereit sind, die das dann auch weitertragen können. Ja? Und das wirkt heute noch an. Das ist so ein Teil, den wir machen. Und zum anderen, also der VDMK ist sehr breit aufgestellt. Wir haben auch Klassikveranstalter bei uns drin. Und was wir jetzt den Sommer, also sind wir jetzt mal bei Corona, wären wir mal tagesaktuell. Wir hatten ja letzten Sommer gar nicht die Möglichkeit zu veranstalten, einfach weil das Infektionsschutzgesetz das gar nicht hergegeben hat. Und der VDMK hat schon im April ans Kulturreferat geschrieben und hat gesagt, Leute, wenn wir in diesem Sommer irgendwo Veranstaltungen haben werden, dann werden die draußen stattfinden. Mhm. Und sie werden nicht stattfinden, wenn Einzelne ins Risiko gehen müssen, sondern wir haben gesagt, wir müssen das solidarisch machen. Also wir brauchen irgendwo zentrale Punkte. wo veranstaltet werden kann, und wir brauchen da die Unterstützung der Stadt. Und so ist es dann auch tatsächlich gekommen. Also das Kulturreferat hat viele Sachen draußen möglich gemacht. Der Stadtrat hat auch 1 Million für das Programm bereitgestellt. Und ein Teil dieser Millionen für Draußenveranstaltungen ist in die Sommerbühne im Olympiastadion geflossen, und die hat der VDMK betreut. Also das Kulturreferat hätte das nicht geschafft, so eine Bühne zu machen, einfach jetzt personell gar nicht. Ja? Und wir haben ja die VeranstalterInnen so bei uns, und wir hatten also eine Bühne über 63 Tage, jeden Tag ein Konzert, eine fette Bühne, die vom Kulturreferat gekommen ist. Und auch über das Geld, das bezahlt worden ist, haben alle KünstlerInnen, die dort aufgetreten sind, auch eine Gage bekommen können. Das ist so, sagen wir, das Letzte, was wir gemacht haben. Und wir würden das gerne jetzt im kommenden Sommer einfach weiterführen, vielleicht das Ganze auch nochmal ein bisschen breiter aufstellen, vielleicht auch mit der Möglichkeit, dann Eintrittsgelder nehmen zu können, um all das, was jetzt so brach liegt, dass dieses Rad wieder ein Stück weit anfängt, sich zu drehen.
Mhm. Läuft da dann auch Technomusik?
Also jetzt auf der Sommerbühne ist Techno gelaufen. Mhm. Wir haben einmal Live-Musik, die Jazz Rausch Big Band, die das Abschlusskonzert gespielt hat. Das ist ja live gespielte Technomusik. Es war aber auch, ich glaube, das Blitz hat eine Veranstaltung gehabt, die Sonne hat eine Veranstaltung gehabt und das Tari hat eine Veranstaltung dort gehabt. Und das Spannende war, dort war ja noch, da waren ja noch die 1,5 Meter Abstand, so das Thema. Alle Sitzplätze waren 1,5 Meter auseinander, also außer es war jetzt ein Haushalt. Wenn du dort gesessen bist, hast du die Maske abnehmen dürfen. Wenn du aber aufgestanden bist und getanzt hast, hast du eine Maske tragen müssen. Und das Geile war, dass die Leute das gemacht haben. Also es funktioniert auch. Also es zeigt, glaube ich, auch so in der Vorausschau, egal was kommt, wo ich mir denke, lasst uns einfach veranstalten, wir kriegen das hin, sicher zu veranstalten, ja, also wenn es die Inzidenz hergibt, also wenn man sagt, es ist okay, wenn in der Stadt viele Menschen unterwegs sind draußen, ja, das ist ja jetzt im Augenblick, denke ich, nicht das Thema, aber sagen wir, wir wären jetzt bei ganz anderen Infektionsraten, dann sind solche Veranstaltungen sicher durchzuführen, und die Leute haben auch Spaß dran, also die finden das geil, wenn mal wieder Musik zu spüren ist, ja, wenn du es eben nicht über... Ja. Genau, und das muss man möglich machen und zeigen, dass da welche da sind, die das auch leben, die das gern darbieten. Das ist so schön, die Menschen auf der Bühne zu stehen und andersrum genauso auf der Bühne zu sein und zu sehen, wow, da unten sind welche, die sind extra deswegen gekommen und denen gebe ich auch was und die haben Spaß. Also ich glaube, das fehlt ja all denen, die Musik leben im Augenblick, extrem, also dass wir gar keine Kontakte haben und dass das, was du gern machst, ja, dass das überhaupt nicht auszuleben ist und du niemanden glücklich machen kannst oder traurig oder was halt Musik alles mit uns macht.
Mhm. Absolut, ja, das kann ich absolut unterschreiben und das ist für uns hier bei Mainzone natürlich auch gerade sehr schwierig, weil wir einfach auch seit ewigen Zeiten nicht auf Veranstaltungen können und wir machen das ja auch, weil wir einfach auch die Musik lieben natürlich. Und da würde man auch absolut in Kauf nehmen, da einen Abstand einzuhalten, eine Maske zu tragen. Hauptsache, man kann diese Musik spüren, diesen Bass auch mal in den Füßen und im Brustkorb und sich dazu frei bewegen und vielleicht auch einfach mal die Sinne schweifen lassen. Ja, jetzt möchte ich noch auf den Tatzelwurm eingehen, was ihr ja plant oder ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ihr da in der Umsetzung seid. Das ist ja wahrscheinlich für nach Corona geplant. Da würde ich jetzt mal gerne einfach wissen, wie soll das Ganze aufgebaut sein und was plant ihr da?
Also der Florian Schönhofer vom Café Kosmos ist da ja schon seit Jahren dran, also hätte das gerne. Er hat mich dann mal angesprochen, jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre her. Und unsere Idee war, also der Tatzelwurm, das ist die Autobahnauffahrt der A9, also es ist am Frankfurter Ring, also der geht da unten durch. U-Bahn Studentenstadt ist die nächste, also da, wenn du ein Stück nach Norden gehst, gar nicht weit, sind 200, 300 Meter, bist du direkt unter der Autobahn. Oder man kommt nicht hin, weil da ein Zaun ist, aber es ist eine gigantische Freifläche. Und der Vorteil dran ist, es gibt kaum Wohnbebauung rundherum, also man könnte dort auch draußen was machen. Und man müsste nicht, jetzt glaube ich, groß Fundamente und Keller graben, und um da schwere Lasten reinzumachen. Und durch die Autobahn drüber ist auch ein Dach da. Also du hast eigentlich eine Art Open-Air-Fläche, die aber wettergeschützt ist. So. Und die Idee war, sagen wir, all das, nimm jetzt mal den Kunstpark, also da war ja auch eine Schlosserei und eine Druckerei und ein Proberaum und ein Atelier für bildende Kunst, die vielleicht so in der Stadt gar nicht sein können, aber eben auch eine Gastro. Aber ich habe jetzt eine Anfrage gehabt von welchen, die da gern bouldern würden, die da vielleicht auch skaten würden. Auch skaten ist ja jetzt im Augenblick eigentlich eine sichere Möglichkeit für junge Leute draußen zu sein, aber bei dem Schnee geht's halt nicht. Dort hätten wir einfach ein Dach. Ja, und du könntest da locker einen Skatepark hinbauen, der ein Dach hätte und in dem du das ganze Jahr über skaten könntest. Das alles wäre dort möglich. Wir würden das jetzt gar nicht vorgeben. Das war nicht unsere Idee. Also wir würden sagen, klar, natürlich aus so einer Erfahrung raus, wie hat der Kunstpark das Optimolgelände funktioniert. Du brauchst schon immer welche, die auch kommerziell arbeiten, einfach weil die andere Mieten zahlen können und weil darüber du vielleicht auch eine Möglichkeit hast, an entsprechende Darlehen zu kommen, um das überhaupt möglich zu machen. Unsere Idee war, also wir haben an den Holzmarkt in Berlin gedacht, die ja das Grundstück gekauft haben. Auch völlig Wahnsinn, weil die Armen ja zurückzahlen müssen und jetzt Corona-bedingt auch gar keine Einnahmen haben. Also es zeigt schon auch die Schwierigkeiten von solchen Projekten. Wir hätten es uns anders vorgestellt, da das Gelände dem Bund gehört, hätten wir gesagt, wir sind eine Genossenschaft, die sich verpflichtet, 30 Jahre dort Kultur möglich zu machen. Und entsprechend hätten wir das gerne, sagen wir, mit einer Erbpacht vom Bund, die aber so ist, dass man natürlich dann auch, so wie ich das ja vorhin erzählt habe, vom Kunstpark, also der Quadratmeterpreis darf einfach nicht zu hoch sein, sonst kannst du bestimmte Sachen nicht machen. Genau, das ist so die Herangehensweise. Die Verhandlungen mit dem Bund oder mit der Autobahndirektion in dem Fall sind extrem schwierig, muss man sagen. Also es gibt da politische Unterstützung bis im Bundestag rein, aber es ist wirklich nicht einfach. Es gibt nochmal andere Hebel. Also da hilft mir vielleicht die Stadtratstätigkeit ein bisschen, aber der Stadtrat hat natürlich keinen Einfluss auf so ein Gelände. Aber man kann natürlich trotzdem drum bitten, was der Flur. So, jetzt muss ich vielleicht nochmal eine kurze Zwischengeschichte erzählen. Seit ich im Stadtrat bin, habe ich mich aus solchen Projekten operativ aktiv rausgenommen. Also ich unterstütze das gerne als Stadtrat, aber ich bin nicht mehr Teil davon. Also ich würde nicht verantwortlich in der Genossenschaft sein, also weil ich dann in einem Interessenskonflikt wäre. Ja, ich würde dann als Stadtrat für was arbeiten, an dem ich selber beteiligt bin. Das finde ich ein bisschen schräg. Also deswegen habe ich mich beim Tatzelwurm ein Stück weit rausgenommen. Also ich lasse mich gerne informieren, aber die konzeptionelle Planung und das ganze Betreiben würden sicher andere. Da wäre ich nicht dabei. Also das geht einfach nicht. Ja, also
Politikern geht es ja schon.
Politik ist viel in Aufsichtsräten oder so. Also ich könnte mir natürlich schon vorstellen, wenn wir eine Genossenschaft hätten, dass ich dann dort in einem Kontrollgremium wäre. Das würde ich schon machen. Wenn die mich wollten, also da wird man ja dann auch reingewählt. Also ich möchte auch da nichts vorgeben. Genauso ist es im Harry Klein. Also ich bin auch im Harry Klein war ich ja Geschäftsführer. Ich bin auch dort schon im März ausgeschieden, also hab gekündigt, weil es ja natürlich auch schwierig ist, wenn ich mich für andere KollegInnen einsetzen würde und da vielleicht ja auch vertrauliche Informationen dann bekommen sollte, um da helfen zu können, dann ist es schlecht, wenn ich das High Klein mache. Ja. Genau, deswegen verfolge ich den Tatzelwurm im Augenblick nur so minimal, habe aber gerade vorher noch eine E-Mail bekommen vom Florian, dass am 11.02. Was vorgestellt wird. Also die waren ja mit der TUM immer zusammen. Also wir hatten da letztes Jahr im Februar noch ganz kurz vor Corona noch einen Workshop, wo so eine Machbarkeit überlegt worden ist und daran haben die weitergearbeitet. Und das finde ich super spannend, weil das wird am 11.02. vorgestellt. Und das ist, denke ich, wenn ich den Florian richtig verstanden habe, wird das auch ein öffentlicher, eigentlich ein Webinar, würde ich es mal nennen, wo alle Interessierten auch reinhören können. Und also vielleicht da noch als Entschuldigung für alle die, die sich schon mal für einen Tatzelwurm interessiert gehabt haben. Es war natürlich zu Corona wahnsinnig schwierig, dieses Projekt irgendwie weiterzumachen, weil einfach keine Treffen möglich waren, weil auch gar nicht klar war, wie entwickelt sich die Stadt überhaupt weiter, wie entwickelt sich die Pandemie weiter und möchte man wirklich während der Pandemie in so ein Projekt einfach groß einsteigen, ja? Oder ist das nicht einfach dann total Harakiri, weil man ja nicht weiß, also vielleicht geht das ja auch noch 8 Jahre so weiter, ja? Und dann hätte man einfach da Begehrlichkeiten geweckt oder Arbeit reingesteckt in was gar nicht stattfinden kann. Aber der Florian hat eben mit der TUM zumindest das weiterentwickelt, wie sowas ausschauen könnte, also wie das überhaupt so machbar wäre, um das dann auch vorschlagen zu können. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Florian jetzt auch demnächst dann die nächsten Schritte geht, um dann so eine Genossenschaft möglich zu machen.
Spannend, vielen Dank für den Einblick. Sehr cool, das hat mich absolut interessiert und cool. Jetzt hast du gesagt, du hast ja gerade eben angesprochen, dass es derzeit äußerst schwierig ist, abzusehen, wie lange die Pandemie noch geht und welche Projekte man startet, wann man sie startet und in welchem Umfang natürlich. Wie würdest du denn sagen, sollen sich Künstler und Künstlerinnen derzeit so auf die Zeit nach der Pandemie vorbereiten? Was sind so Dinge, die man, wo du sagst, die man tun kann?
Ja, also sagen wir, die Streams sind sicher eine Möglichkeit, also da einfach schauen, wo sind die möglich und das vielleicht einfach auch zusammen zu machen, sodass die Reichweite ein Stück weit größer wird. Ich weiß es jetzt vom Harry, die einfach das Harry im Augenblick als Streaming-Studio umgebaut haben. Ich glaube, da gäbe es auch die Möglichkeit oder sicher auch Ressourcen zu fragen, ob man dieses Studio auch mal nutzen kann. Also das ist auch mit einer Kameratechnik ausgestattet und es gibt da Erfahrung. Also das ist eine Möglichkeit. Das Harry bietet es ja jetzt dann, sagen wir mal, für die befreundeten KünstlerInnen schon so an. Ja, die darüber sogar auch eine Gage verdienen können. Also das finde ich tatsächlich eine Möglichkeit. Das andere war eben im Sommer, hat ja auch die Live-Konzerte gegeben. Auch ich denke, im Sommer wird wieder was passieren. Was ich in München, zumindest in der SZ gelesen habe, gibt es ja auch welche, die eine Start-Next-Kampagne oder eine Crowdfunding-Kampagne für eine Bühne machen. Finde ich auch eine großartige Möglichkeit. Ansonsten tatsächlich würde ich schon auch raten, sich ans Kulturreferat zu wenden, zu sagen, wir würden gerne in diesem Sommer etwas machen. Habt ihr da schon was? Ich weiß, dass das Kulturreferat jetzt noch nichts hat, aber sie sind in der Vorbereitung. Und wenn die natürlich wissen, dass es diesen Bedarf gibt, ist das ist natürlich hilfreich. Und dann kann auch aufgeteilt werden, dann kann festgestellt werden, okay, wir brauchen einfach mal 20 Bühnen draußen, zum Beispiel. Ja? Oder 10 Biergärten, in denen mal eine andere Musik läuft oder was auch immer. Dazu können aber die Bedarfe ein Stück weit dazu vielleicht auch schon dran denken, zu sagen, hier bin ich und ich möchte auch unbedingt und das dann auch einfordern. Okay. Das Kulturreferat wird das sicher auch öffentlich machen und einladen und erklären, was kommt. Da bin ich mir ganz sicher, dass da was passiert. Aber es ist extrem hilfreich, wenn auch die Leute proaktiv dann schon mal was machen oder vielleicht auch dran denken, ich informiere mich weiter, bis dieses Angebot kommt und kann mich dann dort bewerben. Das finde ich eine gute Möglichkeit. Ja, und das andere ist natürlich auch weiter in der Politik Druck zu machen, dass die Hilfen für die Solo-Selbstständigen endlich mal kommen und zwar angemessen kommen. Und zwar kommen von dem Zeitpunkt an dem alle einfach kein Geld mehr verdienen haben können. Ja, das ist ja am Ende absurd und das geht jetzt seit März so, dass das eben immer noch nicht so gesehen wird. Und also das zeigt schon auch, dass, glaube ich, alle, die sich so sehen, auch ein Stück weit lauter sein müssen und vielleicht auch kreativ sein müssen, sich auch einmischen müssen, damit sich das ändert.
Okay, ja, vielen Dank. Würdest du sagen, dass die Pandemie die Techno- und Elektroszene nachhaltig schädigen wird oder wie wird sie verändern? Weil es wird auf jeden Fall irgendwas verändern, denke ich.
Ja, also da ich das ja jetzt wirklich nahtlos seit 92 so erlebt habe und ich finde dieses Nahtlose, da waren ja so viele Entwicklungen, also Musikströmungen drin, ein Wechsel im Publikum, ein Wechsel bei den KünstlerInnen, das ist komplett unterbrochen. Also da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Also vielleicht entwickelt sich ja irgendwo schon ganz was anderes, was wir heute noch gar nicht hören und was dann bam auf einmal da ist. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Aber es hat auf jeden Fall dann so einen Impact. Also es wird auf jeden Fall was ändern. Was ich mich heute früh gerade erst gefragt habe, ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich hatte das ja schon im ersten Lockdown so, dass ich so, wenn mir jemand zu nahe gekommen ist in der Schlange oder wenn ich einen Film gesehen habe, wo die Leute so ganz eng nebeneinander stehen, dass ich mir gedacht habe, wow, was ist denn bei euch schief? So,
ja, keine Maske auf. Ja,
voll. Genau, oder wie man kann jetzt hier nicht Gruppenkuscheln machen. Da bin ich mal extrem gespannt, wie schnell wir das wieder ablegen können. Also, weil das wird uns einfach verändern. Und ein Club lebt ja davon, dass die Menschen sehr nahe sind miteinander, ja, und das Tanzen auch irgendwie eine kollektive Bewegung ist. Da bin ich extrem gespannt, ob sich das ändert. Ich denke, dass die jüngeren Leute da ein bisschen anders sind. Also ich glaube, das ist vielleicht auch der Vorteil an dem Ganzen. Ich glaube, jetzt für ältere Leute wird es ein bisschen schwieriger. Ich bin gespannt, ob zum Beispiel Faschingspartys oder so in einem Jahr dann noch so ausschauen. Ja, und eine ganz große Gefahr ist aber doch noch, das sehen wir ja heute gar nicht ab, dass ja, wir sind ja in einem Stück Underground immer noch. Oder jetzt nimm auch das Harry, die Läden haben begrenzte Mietverträge, andere sind Zwischennutzungen. In der Zeit, sagen wir gerade für eine Zwischennutzung, ist es sehr extrem wichtig, dass in den paar Monaten oder in den paar Jahren, die du hast, dass du natürlich in der Zeit deinen Umsatz machen kannst und vielleicht auch einen gewissen Gewinn machen kannst, den du brauchst, um das, was du da rein investiert hast, wieder zu verdienen, ja, also damit das nicht verloren ist und auch um weitermachen zu können. Also das ist ja noch viel wichtiger, weil wenn das einfach aufhört und du hast kein Geld mehr, dann bist du einfach abgeschnitten, dann kannst du das nächste Projekt gar nicht starten. Und wenn das jetzt 2 Jahre, also das wird ungefähr die Zeit sein, bis wieder regulär aufgesperrt werden kann, vermute ich jetzt mal so. Das ist natürlich, stell dir vor, du hast jetzt 5 Jahre Zwischennutzung, dann sind 2 Jahre, die dir fehlen, absurd viel, ja. Und das ist wirtschaftlich extrem bedrohend und da helfen dann auch die staatlichen Hilfen nicht, ja. Also, sagen wir, die kriegen jetzt 80% der Betriebskosten, aber der ganze Gewinn, das Ganze, was der Unternehmerlohn und so, das Ganze fehlt. Der ist aber ja nicht so, dass die sowas betreiben, das haben, um damit irgendwie ständig in Urlaub zu fahren, sondern so wie ich gesagt habe. Also die Margen sind oft so gering, dass eben mit diesem Geld eben das aktuelle Projekt gerade so finanziert werden kann oder vielleicht ein bisschen was angespart werden kann, um dann weiterzumachen. Vielleicht das als Beispiel noch, vom Ultraschall 1 bis ins Ultraschall 2 haben wir es geschafft, mit dem Ultraschall 1 100.000 Mark zu sparen, die wir dann in das Ultraschall 2 reingesteckt haben. Das Ultraschall 2 hat aber 600.000 Mark gekostet. Also das sind so Dimensionen, um die es geht. Ja? Und dann sind, wenn du diese 2 Jahre nicht hast, die jetzt in der Pandemie sind, dann ist das ein Riesenproblem. Ja? Und das zum einen, zum anderen aber auch, das tut mir auch ein Stück weit weh, weil es ja immer auch Verluste sein können von anderen. Es könnte natürlich schon auch sein, dass es ganz andere Pleiten gibt und Räume frei werden, die dann, wenn da nicht sofort der Rand drauf einsetzt und sagen wir, wie das in München noch so ist, dass dann einfach genug Kapitalstarke gibt, die dann auch sehr teure Mieten zahlen können, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, dass mehr Freiräume oder günstigere Räume entstehen.
Das kann sein, ja. In Stadt wie München wage ich das fast zu bezweifeln, weil es einfach auch viele Unternehmer aus anderen Branchen gibt, die dann sagen, okay, dann nehmen wir die Fläche oder was weiß ich, wir bauen es um und machen da Wohnungen rein, weil es sich einfach immer noch lohnt, trotz einer Pandemie.
Genau, also das wäre zum Beispiel, oder einfach allein die Bodenwertsteigerung natürlich das interessant macht, ein Grundstück zu kaufen, um einfach das in 10 Jahren dann deutlich teurer wieder weiterverkaufen zu können. Und die, die sowas machen, sind oft nicht die, die eben da gerne Subkultur drin hätten, sondern die suchen sich dann oft was anderes, nämlich Kaffeehauskette oder ein Drogeriemarkt.
Bürogebäude, was weiß ich. Ja. Nichts, wo man mit Anwohnern Probleme bekommt oder mit der Polizei. Ja, wobei,
aber nimm zum Beispiel, es gibt ja sicher in den Randgebieten produzierendes Gewerbe, aber auch in der Innenstadt gibt es ja schon tatsächlich noch Räume. Deswegen ist ja viel an der Feierbanane, weil einfach da wenig gewohnt wird. Also das sind schon Räume in der Stadt, in denen A, was Clubkultur angeht, aber auch was draußen Veranstaltungen angeht, ich schon noch einen gewissen Spielraum sehe, eben einfach, weil die Anwohnenden da nicht sind, also weil ich Gebiete habe, in denen die halt nicht sind, ja, also so klassische Industriegebiete wären sowas, also deswegen der Kunstpark, und so haben wir das jetzt eben mit Einzelhandel, wobei nicht meine Hoffnung ist, dass der ganze Einzelhandel pleite geht, also das muss ich schon auch nochmal sagen, ja, das ist nicht mein Wunsch, aber es könnte natürlich passieren.
Ja, da denke ich zum Beispiel an das Karstadt-Gebäude da an der Schleißheimer Straße, was jetzt komplett leer steht, was ja auch ein Riesending ist. Ja, da wäre vielleicht auch die Möglichkeit, dass man da irgendwas macht. Steht ja auch frei und da sind ja auch Riesenflächen. Ich weiß auch nicht, wie das dann weiter benutzt wird. Ob da wieder so ein Rieseneinkaufszentrum reinkommt? Ich glaube es fast nicht, weil der Onlinehandel, der so stark geworden ist, und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt so schnell wieder zurückgehen wird.
Ich glaube auch, dass diese Art von Kaufhäusern ein Stück weit überholt sind, würde ich jetzt mal so vermuten. Ja, also jetzt ohne, um da groß reinblicken zu können, aber ich glaube, dass die großen Investoren da ein Stück weit anders denken inzwischen. Aber die Frage ist halt, ob die Clubkultur sehen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Das wäre zum Beispiel was wir als Stadt machen können. Ja, also dass man da die Connections herstellt. Also wir haben ja da auch Möglichkeiten. Also wir haben das Kompetenzteam Kultur und Kreativwirtschaft, auch eine Errungenschaft, die wir in München haben, die es eben in den 90ern noch nicht gegeben hat, die es heute gibt, die eben genau zum Beispiel für Zwischennutzung, alte Akademie ist sowas, die es eben dann geschafft haben, für die Investoren, denen zu sagen, pass mal auf, wir steuern das so, dass die Zwischennutzung funktioniert, ja, dass das Gebäude hinterher noch steht. Da gibt es ja Ängste, natürlich ganz oft völlig unbegründete, aber so eine städtische Stelle kann natürlich da ein ganz anderes Vertrauen schaffen und dann eben solche Zwischennutzungen zum Beispiel möglich machen. Und da glaube ich, da ist viel Potenzial drin in der Zukunft, dass wir als Stadt da vermitteln und eben genau für die Art von Kultur, die es sonst nicht schaffen, die es wirtschaftlich nicht schaffen würde, die da nicht mithalten können, denen da solche Freiräume zu schaffen.
So, jetzt würde ich mal sagen, wir kommen langsam zum Ende vom Interview. Ich bedanke dir auf jeden Fall und danke dir auch, dass du uns quasi, die feiern gehen wollen, im Stadtrat auch vertrittst und uns auch eine Stimme gibst. Was möchtest du denn den Münchnern und Münchnerinnen abschließend auf den Weg geben?
Ja, also was ich mit auf den Weg gebe, das begleitet mich schon so lange. Aber das Wort ist jetzt durch die Pandemie wieder vielleicht ein bisschen anders besetzt worden. Das ist Solidarität. Ich finde, Solidarität ist was wir als Menschen ständig und immer leben müssen. Und zwar nicht nur für uns, sondern Solidarität ist ja auch was, was wir geben. Also wir alle sind füreinander da. Und das heißt auch, wir schränken uns in einem bestimmten Maße ein, um eben solidarisch zu sein. Wir helfen uns, um solidarisch zu sein. Und wir schauen vor allem auch auf die anderen. Also wir nehmen die wahr, wir sehen, dass es die gibt und wir überlegen für uns, wenn wir privilegiert sind, was können wir tun, dass die anderen genauso leben können wie wir. Und das, finde ich, zeigt uns die Pandemie extrem deutlich. Also vielleicht so als Bild, genauso wie wir alle, die wir ein Stück weit jünger sind, jetzt solidarisch sind und aufpassen, ja, dass sich das Virus nicht zu stark ausbreitet und eben, sagen wir, die vulnerablen Gruppen daran zum Beispiel sterben oder stark leiden müssen. Genauso wünsche ich mir aber auch eine Solidarität von allen wieder, wenn ich dann zum Beispiel an die KünstlerInnen denke, dass die genauso mitgenommen werden und dass die überhaupt nichts dafür können, ja, dass die einfach mit Würde auch weiterleben können und einfach zum Beispiel Geld bekommen. Und so kannst du das aufklamüsern. Ja, und genauso müssen wir solidarisch sein für die, die sich jetzt auf den Weg gemacht haben und das Virus in irgendwelchen Flüchtlingslagern sonst wo auf der Welt erdulden müssen. Ja, das würde ich tatsächlich auch nicht vermissen wollen. Deswegen Solidarität anders, als sie vielleicht manchmal heute verwendet wird.
Vielen Dank für das schöne Schlusswort und danke für das Interview und schön, ja.
Gut, dann. Danke dir und danke euch allen.
Mindzone ist ein Münchner Szeneprojekt, das zum Thema illegale Drogen in der elektronischen Musikszene Informationen und Unterstützung anbietet. Wir sind erste Anlaufstelle für Konsumierende, Interessierte sowie Menschen, die einen Ausstieg suchen. Unter dem Leitgedanken sauber drauf ist zu verstehen, dass unnötige Schädigungen und Folgeprobleme, die in Zusammenhang mit Drogenkonsum auftreten können, vermieden werden sollen. Substanzkonsum wird als Tatsache angesehen und nicht moralisch bewertet. In diesem Sinne ist Mindzone nicht für oder gegen Drogen, sondern bietet Informationen und Beratung auf Augenhöhe an. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es weiter mit dem Thema Safer Use and Harm Reduction im Interview mit unseren ehrenamtlichen Peers.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unseren Infos vom Infostand. Heute ist das Thema, wo bekommen wir unsere Pillen- und Substanzwarnungen her, wie sind diese zu interpretieren und was findet man sonst am Infostand noch alles in dem Ordner, den wir dann so ausgelegt haben. Also worauf wollen wir hinweisen, wenn wir normalerweise in den Clubs unterwegs sind, was wir jetzt wegen der Pandemie nicht tun können. Wir geben euch heute die Möglichkeit, diese Sachen online zu finden. Wir wollen natürlich, dass unsere Message trotzdem verbreitet wird, dass wir auf Projekte hinweisen können, die wir für dienlich oder hilfreich erachten. Und genau dafür habe ich mir heute unsere ehrenamtlich arbeitende und im Praktikum befindliche Rebecca eingeladen. Hallo Rebecca, grüß dich.
Hallo Pietz.
Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Und ja, wie gesagt, du bist bei uns Praktikantin und kannst leider keine Einsätze begleiten wegen der Pandemie, was jetzt ein bisschen schade ist, was eigentlich so deine Hauptaufgabe hier gewesen wäre. Stattdessen hilfst du uns jetzt in dem Podcast. Das finde ich sehr cool. Und erzähl uns doch mal noch ein bisschen was über dich. Was machst du so?
Ich bin 25 und neben dem Studium arbeite ich noch in der Psychiatrie als Krankenschwester. Und ja, ansonsten, ich gehe gern feiern, ich mache gern was mit Freunden, was natürlich momentan etwas schwieriger ist. Und treibt mich sonst so gern auch einfach irgendwo rum. Und wie du schon gesagt hast, leider Gottes konnte ich jetzt das Semester nicht beim Aufklären dabei sein am Wochenende, was ich ziemlich schade finde, denn ich hätte es ziemlich interessant gefunden, wie einfach so gearbeitet wird vom Projekt Mindzone und auch einfach mit jedem einzelnen Mensch, der da zum Stand kommt am Wochenende, einfach mal zu reden, hätte ich echt ziemlich spannend gefunden. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute auch hier eingeladen bin zum Interview. Und muss echt sagen, auch im Rahmen von der Recherche hierüber habe ich mich ein bisschen bei uns auf der Seite ausgetobt und war echt erstaunt, wie viele Sachen man eigentlich wirklich finden kann, wo man auch gar nicht erst Ahnung hatte, dass man die überhaupt sucht.
Ja, das ist auf jeden Fall gut. Man kann sich da schon reinlesen auf unserer Internetseite. Ja, ich freue mich auch total, dass du im Rahmen deines Studiums Soziale Arbeit den Weg zu uns gefunden hast. Und es ist wirklich schade, dass wir keine Infostände aufbauen können. Und da müssen wir halt jetzt irgendwie andere Lösungen finden. Das ist echt ein bisschen schade. Aber ich hoffe, dass du uns ehrenamtlich danach treu bleibst. Und in der Zeit nach der Pandemie bist du natürlich dann immer herzlich eingeladen, auch die Expertise, die dir jetzt noch am Stand fehlt, dann zu sammeln.
Ah, danke schön.
Ja, cool. Vielen Dank. Also, um euch nochmal zum Thema zurückzubringen. Wir reden erstmal über die Drug-Checking-Ergebnisse und unsere Streckstoffe, die wir sonst immer so ausgedruckt dabei haben. Reden drüber, wo wir diese Infos herbekommen und auf welche Gefahren wir aufmerksam machen wollen. Und dann geben wir euch noch so ein paar kleine Hinweise, die ja schon gut sind, wenn man die weiß. Und dazu später mehr. Jetzt Rebecca, erzähl uns doch mal was zu den Drug-Checking-Ergebnissen in unserem Pillenordner. Vielleicht wäre interessant zum Einstieg, was ist Drug Checking nochmal und ja, so die Basics. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, habe ich den Manuel Hochenegger aus Innsbruck interviewt in Folge 3 dieses Podcasts. Da hört ihr eine Dreiviertelstunde lang alles über Drug Checking, wie das funktioniert. Und genau, jetzt aber nochmal kurz die Basics, Rebecca, zum Einstieg.
Genau, also wer von euch noch nichts von Drug-Checking gehört hat, das ist quasi Analysieren von den Substanzen, die ihr eventuell konsumieren möchtet, einfach um zu gucken, okay, was ist da eigentlich alles in meiner Substanz drinnen, mit was für Streckmittel ist es eventuell gestreckt worden, wie hoch ist die Dosierung auch auf jeden Fall und einfach da generell euch darauf vorzubereiten oder euch so einen kleinen Leitfaden zu geben, okay, gut, wenn ich hier jetzt ein Ergebnis habe aus einem anderen Land, dann kann man eventuell einen Trend daraus zurückschließen, wie gerade die Lage auch in Deutschland ist, um einfach zu gucken, ob man ein bisschen mehr vielleicht aufpassen sollte bei seinem Konsum, ob man vielleicht auch ganz die Finger davon lassen möchte, bei der Pille oder ähnliches, das man gerade bei sich hat. Und soll einfach auch ein bisschen sensibilisieren, egal ob ihr jetzt Konsumenten seid, die neu anfangen damit oder die schon auch länger konsumieren, dass einfach Pille nicht gleich Pille ist oder Substanz nicht gleich Substanz ist, sondern hier einfach wirklich gravierende Unterschiede vorliegen und sich auch der Markt kontinuierlich ändert, die Dosierungen oft auch immer höher werden und deswegen man einfach noch mehr aufpassen muss, damit man selber einfach sicher unterwegs ist.
Danke. Wir haben ja gerade schon angesprochen, dass wir die Pillen immer aus dem Ausland bekommen. Das liegt eben daran, dass in Deutschland Drug-Checking nicht gewollt ist und auch einfach nicht gemacht wird. Da tut sich aber einiges, ist aber derzeit noch nicht möglich. Und wo bekommen wir denn unsere Pillenwarnungen her?
Genau, also unsere Warnungen beziehen wir hauptsächlich aus Österreich und aus der Schweiz von vielen unserer Partnerprojekten, wo es sich auch definitiv lohnt, dass ihr mal auf die Webseiten guckt und euch da mal ein bisschen rumklickt, wie die so aufgebaut sind und einfach da auch viele Warnungen auch nochmal mit dabei sind. Da haben wir einmal zum Beispiel das Projekt Jacket aus Wien oder...
Genau, Z6 Drogenarbeit aus Innsbruck. Ja.
Und aus der Schweiz die Safer Party aus Zürich. Also lohnt sich wirklich auch mal bei denen auf die Seite vorbeizugucken.
Genau, jetzt nochmal zu der ausgedruckten Pillenwarnung, die du da vor dir hast. Da gibt es ja immer so verschiedenfarbige Überschriften. Was hat denn das zu sagen?
Also die Pillenwarnung, die ich zum Beispiel vor mir liegen habe, die hat eine rote Überschrift. Die warnt hier vor einer extrem hohen Dosis an MDMA-Gehalt in der Pille. Über 200 Milligramm. Rote Überschriften können ansonsten auch noch bedeuten, dass andere gefährliche Zusammensetzungen da sein können, beispielsweise Cannabis mit synthetischen Cannabinoiden besprüht. Und wenn ich eine orange Überschrift vor mir habe, dann handelt es sich um eine falsche deklarierte Substanz. Also sehr gefährliches Beispiel hier ist, wenn ich kristallines MDMA habe, das eigentlich Crystal ist. Also hier ist sehr große Vorsicht geboten. Ansonsten ist es auch wichtig zu gucken, von wann ist die Analyse, einfach um da einen Rückschluss schließen zu können, ob irgendwo ein Trend gerade da ist und meine Pille halt genau davon kommt und ich hier gerade eine Pille habe, die beispielsweise eben sehr viel MDMA enthält oder es eine andere Substanz eventuell sein könnte.
Und wo findet man die Sachen jetzt in Corona-Zeiten, wenn man nicht an unserem Infostand kommen kann und die Infos dort kriegt?
Genau, also einmal kurz gesagt, wir haben in unserem Infostand normalerweise immer zwei nette Ordner mit dabei, wo wir im einen die Pillenwarnungen einfach explizit drin haben und im anderen Ordner nochmal ein bisschen speziell auf Sachen eingehen, wie beispielsweise Amphetamin und Kokain oder anderen Sachen wie Safer Sniffing und so weiter. Und im Internet haben wir da einen sehr coolen Pillenfinder, das ist auf pillen.sauberdrauf.com. Und wenn ihr den hernehmt, könnt ihr einfach die Prägung eingeben, also das Logo der Pille oder auch die Farbe der Pille und so die entsprechende Warnung raussuchen, wenn eine vorliegen sollte. Und ja, ich würde euch echt empfehlen, da mal drauf zu gucken, euch mal ein bisschen durchzuklicken, die Warnungen einfach mal anzugucken und im Fall könnt ihr da jederzeit drauf zugreifen, um einfach für euch sicher zu sein.
Dann haben wir ja noch Streckstoffe und Research Chemicals in unserem Ordner. Wo findet man das jetzt?
Also wenn man bei uns auf der Internetseite guckt, unter der Rubrik Drogen, findet man die schöne Rubrik Streckstoffe und wenn man da reinguckt, dann findet man alles, was man braucht.
Genau, und dann haben wir noch Tipps zu Safer Sniffing, die du ja gerade schon angesprochen hast. Wo findet man die denn jetzt?
Auch auf unserer Seite unter der Rubrik Gesundheit, sicher feiern. Lohnt sich so oder so, einfach mal reinzuklicken, weil da neben Safer Sniffing noch ganz viele andere wichtige Sachen einfach drinstehen, wie ich jetzt sichern feiern kann, sei es jetzt in Corona-Zeiten oder einfach generell, wenn ihr unterwegs seid und Spaß habt. Und was ihr auch noch bei uns auf der Seite findet, sind die Nachweiszeiten, sind vor allen Dingen interessant, zum einen beim Konsum von Substanzen, zum anderen eben auch wegen den Streckstoffen, die mit dabei sind. Einfach, dass man da gucken kann, okay, wie ist es denn, wie lange ist es nachweisbar, dass ihr einfach auch im Straßenverkehr sicher unterwegs seid.
Mhm. Dann weisen wir auch noch seit letztem Jahr auf das Heimwegtelefon hin. Erzähl uns doch dazu noch kurz was.
Das Heimwegtelefon ist eine super gute Sache, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und einfach beim Heimgehen alleine seid, weil eure Freunde nicht mitkommen können oder ihr einfach nach Hause wollt. Das ist einfach eine Hotline, die ihr anrufen könnt, wo einfach euch jemand mit nach Hause bringt, sicher quasi, und einfach mit euch spricht. Oder einfach ihr jemanden am Telefon habt, damit ihr ein bisschen sicherer unterwegs seid. Und es ist immer Freitag und Samstag von 20 Uhr bis 3 Uhr morgens. Und am Sonntag bis Donnerstag könnt ihr da von 8 bis um Mitternacht anrufen. Die Nummer ist die 030 1207 4183. Und wenn ihr eine Flat habt, dann ist das Ganze auch noch kostenlos. Ansonsten ist es zu den Festnetzpreisen von eurem Anbieter. Aber das ist echt eine gute Sache. Ruft da einfach gerne mal an. Da sind wirklich nette Leute auch im Start, die euch einfach sicher nach Hause begleiten.
Das ist auch eine gute Sache, wenn ihr euch in einer bedrohlichen Situation befindet, vor allem an die Damen da draußen, dann ruft da einfach an, dann habt ihr jemand am Telefon und dann wird euch auch höchstwahrscheinlich keiner anquatschen, wenn ihr telefoniert. Dann haben wir noch eine Möglichkeit, so Gutscheine für das Frauennachttaxi zu bekommen, was es seit diesem Jahr in München gibt. Erzähl uns da doch nochmal kurz was dazu. Sorry, dass ich dich jetzt so ausfrage.
Kein Problem, Pets. Gerade als Frau, also ich weiß nicht, jeder von euch kennt es wahrscheinlich, wenn man alleine Nacht in der Stadt heimgeht, gibt es ja doch die ein oder andere Situation, wo man sich ein bisschen bedroht fühlt oder es einfach so ein bisschen ungut ist. Aber man ist doch zu geizig, sich ein Taxi zu nehmen oder hat einfach die Kohle dafür nicht. Und da hat sich die Stadt München was Tolles überlegt. Und zwar könnt ihr im Bürgerbüro ganz ohne Terminabsprache 3 Gutscheine im Wert von jeweils 5 € holen, die ihr einsetzen könnt für eine Fahrt zwischen 22 und 6 Uhr. Hier ist es total egal, ob ihr in München wohnt oder gerade einfach zu Besuch da seid. Deswegen nutzt dieses Angebot und greift da einfach zu, weil 5 € weniger ist für Taxikosten ja schon viel. Einfach, dass ihr sicher nach Hause gebracht werdet. Da könnt ihr auch gucken direkt auf münchen.de, in der Suchleiste einfach Frauentaxi eingeben. Dann kommt ihr auf die entsprechende Seite, wo auch nochmal genauere Infos mit draufstehen.
Genau, vielen Dank. Dann eben nochmal der Hinweis, bitte nutzt unsere Angebote, schaut nach, informiert euch. Je mehr man über Substanzen oder über Möglichkeiten weiß, desto besser ist es. Und dann würde ich auch schon zum Abschluss kommen. Und dank dir, Rebecca, für das Interview, dass du uns die Sachen erzählt hast.
Ich hätte allerdings eins, was ich auch noch mit erwähnen möchte, gern zum Thema sicher nach Hause kommen und sicher feiern. Guckt gern auch auf der Seite mainz.info bei Beratungsstellen. Ihr habt ja auch nochmal ein Bild, wo kompakt sämtliche Nummern für den Notfall einfach da sind. Ladet euch das einfach runter und habt es am Handy immer mit dabei und immer Nummern, wo ihr wisst, okay, da kann ich anrufen, wenn irgendwas ist, ich irgendein Problem habe. Und auch generell, dass ihr euch vielleicht auch nochmal drüber informiert auf der Seite, was zu tun ist in einem Drogennotfall, weil je mehr ihr wisst, desto besser seid ihr bei sowas vorbereitet.
Sehr gut, vielen Dank für den Hinweis noch.
Dann vielen Dank und bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüss.
Nun kommen wir zum Ende dieser 6. Folge des Mindzone-Podcasts Sauber drauf. Schön, dass ihr als Hörerinnen und Hörer dabei wart. In der nächsten Folge spreche ich mit einer Expertin über das Thema Awareness-Arbeit im Münchner Nachtleben. Wer das ist, das bleibt noch eine Überraschung. Ich möchte dem ganzen Team von Mindzone an dieser Stelle danken, ganz besonders Sonja, Töff, Dave und Dirk, die mich sehr unterstützt haben. Wir machen ab jetzt in etwas größeren Abständen mit dem Podcast weiter, da wir mit den ersten 6 Folgen, die wir von Anfang geplant hatten, durch sind. Also bis zum nächsten Mal am 26. März. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.
Bis dahin, wir machen weiter. Viel Spaß, passt auf euch auf.